So.
Genau. So?
Ja.
Okay, ein etwas ungewöhnlicher Ablauf. Dass ich zuerst predige, ist deshalb, weil in meiner Predigt geht es um Anbetung. Und dann dachte ich, es ist hilfreich, erst sozusagen das Thema zu hören und dass wir dann sagen, mit dem Wissen, mit der Erkenntnis, die, denke ich, schon teilweise da ist, aber die Gott vielleicht dann auch noch vertiefen möchte, hinein in die Anbetung gehen. Und ich denke so, dass wir uns jetzt nochmal so einstellen auf die Gegenwart Gottes und auf das, was Gott tun möchte, sind wir einfach nochmal so kurz still. Und Gott hat uns ja auch unsere Vorstellungskraft gegeben, dass wir ganz bewusst zu Gott hinschauen, so wie es auch in Offenbarung 4 beschrieben wird, wo der Thron Gottes beschrieben wird und die 24 Ältesten sitzen um den Thron herum, Jesus sitzt zur Rechten des Vaters und da sind dann die Wesen mit den vielen Augen, die einfach nur rufen, heilig, 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 die einfach diese Erkenntnis haben, dass Gott der Schöpfer, dass Gott der Allmächtige ist und dass wir so mit unserem Geist in diesen Thronraum Gottes schauen. Und das ist schon auch in dem Moment ein Akt der Anbetung. Und Anbetung, das sage ich auch nachher, hat nicht nur etwas mit Musik und mit Liedern zu tun, sondern dass wir bewusst unsere Sinne, unser ganzes Sein jetzt auf Gott ausrichten, auch wenn es vielleicht eine andere Art ist, wie wir sonst gewohnt sind. Vater, und wir schauen auf dich, auf deine Größe, auf deine Heiligkeit, so wie auch in dem Bibelvers für die Wochenlosung, dass wir sagen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth und die Länder sind voll seiner Ehre und voll deiner Herrlichkeit. Und wir schauen auf dich, wir schauen in dein Angesicht. Wir schauen in deinen Thronsaal und sehen, dass du der Heilige, der Hocherhabene bist und dass die Ältesten sich vor dir niederbeugen und dir zurufen, heilig, heilig, heilig. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass diese Erkenntnis von der Größe und der Herrlichkeit Gottes und von der Allmacht Jesu, dass das in unsere Herzen hineinfließt und dass wir wissen, dass wir dazu geschaffen sind, Vater, dich anzubeten. Nicht uns selbst, nicht Umstände, nicht Gefühle, nicht unsere Wünsche, sondern dass wir geschaffen sind, dich anzubeten. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns hineinführst in diese Anbetung, dass du, Heiliger Geist, uns hineinführst und den Vater und den Sohn in uns und durch uns verherrlichst. Und ich danke dir, Vater, dass wir wissen dürfen, dass du hier bist mit deiner Gegenwart. Mit deiner Gegenwart. Und wir schauen auf dich. Wir schauen auf dich. Amen. Mich beschäftigt einmal ein Bibelvers, den ich euch gleich zu Anfang vorlese, Kolosser 3, 1 bis 3. Dort heißt es, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, sinnt auf das, was droben ist und nicht auf das, was auf der Erde ist. Dieser Vers beschäftigt mich im Moment sehr und ich weiß nicht, wie es euch selber geht in eurem Gebetsleben, in eurer Beziehung zu Gott. Ich merke immer wieder erschreckend, wie viel ich mit mir selbst beschäftigt bin, mit den Anliegen, die mir wichtig sind, vielleicht auch Fürbitte für Menschen, die Gott mir aufs Herz legt, aber dass mein Glauben sich viel um mich selber auch dreht. Und in dem Bibelvers heißt es aber ganz bewusst, dass wir unser Sinn, unser Denken ganz bewusst auf das ausrichten, was droben im Himmel ist. So wie wir auch im Vater unser beten, wie im Himmel, so auf Erden. Und wir sind so irgendwie, ja, als Menschen, dass wir viel eben das sehen, was an Umständen da ist, dass wir viel das sehen, was in uns ist, an Gefühlen, an Gedanken, an Sorgen, an Ängsten, aber auch klar unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche. So, aber das sind ganz viele irdische Sachen. Und Gott möchte, dass wir mehr und mehr lernen, unser ganzes Sein, unser Denken auszurichten auf ihn selbst, auf das, was im Himmel ist. Und ich denke oder ich merke bei mir selbst, dass dann sich mein Leben automatisch verändert, weil es nicht so um mich selber dreht, sondern weil es einen ganz anderen Fokus, eine ganz andere Ausrichtung bekommt. Und mir ist aufgefallen, wie schwer es mir dann oft fällt, also wenn ich selber für mich bete, dann fällt mir unheimlich viel ein, so um dann, wenn man so in diese Anbetung zu kommen, zu sagen, wie bete ich Gott wirklich an, was für Worte benutze ich und was sage ich ihm? Und ich habe gemerkt, wie wenig mir da manchmal in Anführungszeichen eingefallen ist und dass ich immer wieder, so wie ich auch gebetet habe, den Heiligen Geist darum bitte, dass er mir hilft, Gott anzubeten. Weil Gott sagt, dass in meinem Fleisch im Endeffekt nichts Gutes wohnt, dass in mir nichts ist, was Gott suchen würde, wenn nicht der Heilige Geist, wenn nicht Jesus mir helfen würde, in mir Jesus zu verherrlichen, auf Jesus hinzuweisen. Und eine ganz wunderbare Begebenheit, die so ein Bild für Anbetung ist, ist in Johannes 12, 1 bis 8, eben von Maria, als sie Jesus salbt. Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Sie machte ihm nun dort ein Abendessen und Martha diente Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Nadel und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Er sagte aber Judas, der Iskariot, einer von seinen Jüngern, der ihn überliefern sollte, warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffen wollte, was eingelegt wurde. Da sprach Jesus, lass sie, möge sie aufbewahrt haben für den Tag meines Begräbnisses. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Und das ist ein Bild für Anbetung, weil die Maria hat dieses wertvolle Nadelöl, was ihr Papa sozusagen als Renten, als Versorgung für sie gekauft hat, was unheimlich wertvoll ist. Und Nadel wurde nur in minimalen Dosen sozusagen dazu benutzt, um Parfüm herzustellen. Und anscheinend hat er auch wirklich Parfüm hergestellt. Und Nadel ist ein sehr intensiv duftendes Öl, was sehr, sehr wertvoll ist. Und das hat sozusagen ihr Vater für sie gekauft als eine Altersrücklage, als eine Versorgung, dass sie, die ja noch ledig war, einfach finanziell abgedeckt war. So wie Lazarus, glaube ich, das Haus oder sozusagen diese Ländereien geerbt hat und die Martha, die man ja auch kennt, jeder von ihnen hat etwas sozusagen bekommen. Und Maria sagt, ihre Liebe und ihre Zuneigung zu Jesus war so groß, dass sie gesagt hat, ich gebe alles, dass alle meine Absicherung, all das, was mir ganz, ganz wichtig ist, gebe ich Jesus, um ihm was ganz Besonderes zu tun, um etwas ganz Besonderes ihm zu tun und hat ihn gesalbt eben. Und einmal mit diesem Öl gesalbt, aber auch, dass sie sich gedemütigt hat, auch eben mit ihren Tränen seine Füße genetzt hat, mit ihrem Haar das abgetrocknet hat. Und es war ihr egal, was die anderen gedacht haben. Frauen hatten ja damals nicht so einen hohen Stellenwert und durften, wenn so eine Männerrunde war, gar nicht so präsent sein. Aber sie ist einfach in diesen Raum hineingekommen und ist zu Jesus gegangen. Und auch Jesus hat das ausgehalten. Wenn jemand vielleicht zu uns kommen würde und uns so eine große Ehrerbietung geben würde, die meisten von uns sagen, oh, nicht so viel Lob bitte. Wir halten Lob ja oft dann gar nicht so doll aus. Aber Jesus hat es auch ausgehalten, dass er in dem Moment ganz im Fokus stand und etwas ganz Besonderes ihm getan wurde in dieser Liebe, in dieser Zuneigung, eben auch als ein Bild dafür, dass er gesalbt worden ist, auch für sein Begräbnis schon, also diese Vorbereitung. Aber dass dann die Maria gekommen ist und gesagt, alles, was ihr wertvoll war, dass sie das hingelegt hat. Und das, denke ich, ist auch ein Teil von Anbetung, zu sagen, was ist uns wertvoll? Wie viel bedeutet uns Jesus? Wie viel bedeutet es uns, das in seiner Gegenwart zu sein? Und in unserer heutigen Zeit, denke ich, ist eins vielleicht der wertvollsten Güter, die wir haben, ist unsere Zeit, unsere eigenen Pläne und ganz bewusst zu sagen, Gott in meinem Alltag, in dem, wo ich viel beschäftigt bin, sich nochmal extra Zeit zu nehmen, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Über vielleicht die eigene persönliche Zeit hinaus, über die stille Zeit, die wir morgens machen, zu sagen, Gott, ich bin bereit, dir etwas von meiner Zeit verschwenderisch hinzugeben, ohne dass ich gleich Resultate zurück erwarte. Und das ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, mir jedenfalls geht es oft so, dass ich denke, ich bin jetzt in der Gegenwart Gottes und dass man unbewusst doch sich wünscht, dass Gott einen segnet, dass Gott vielleicht eine Gebetserhörung schenkt, dass wir vielleicht manifest Gott erleben, seine Gegenwart, aber dass wir bereit sind in der Anbetung, in dem Moment, wo wir in die Beziehung und in den Kontakt mit Gott gehen, sagen, Gott, ich gebe dir alles ganz verschwenderisch. Und auch wenn ich dich nicht spüre, wenn ich dich nicht erlebe, wenn nicht gleich irgendetwas Besonderes passiert, sondern ich bin bereit, ganz zweckfrei, ganz nutzungsfrei in deine Gegenwart zu gehen. Mir geht's oft auch wenn dann Gott redet, weil ich eben auch immer wieder auf der Kanzel stehe und predige, dass dann oft Gott sagt mir etwas und dann verwerte ich das innerlich schon gleich so zu einer Predigt, wo Gott manchmal sagt, jetzt schreib dir nicht gleich die Sachen auf, die ich dir zeige, sondern genieße meine Gegenwart. Sei da ganz verschwenderisch in meine Gegenwart. So von der Definition, was heißt Lobpreis oder was heißt Anbetung? Wir unterscheiden ja manchmal so zwischen diesen beiden Begriffen. Lobpreis ist halt ein Ausdruck von Anerkennung oder Bewunderung. Gott braucht unsere Anerkennung nicht, aber er tut fortwährend Dinge, die beeindruckend sind. Und dafür loben wir ihn. Das ist genau in dem Wort Lobpreis steckt das Wort loben. So wie wir Menschen loben für das, was sie tun oder was sie vielleicht Gutes machen oder man dem Kind sagt, oh toll, wie du das Bild gemalt hast oder schön, wie du das gemacht hast oder klasse, dass du jetzt geholfen hast, das Geschirr wegzuräumen. Also wir loben jemanden für etwas, was er tut. Und so eben steckt das im Lobpreis auch drin. Ich will den Herrn loben von ganzem Herzen. Ich will alle deine Wunder erzählen, steht im Psalm 9, Vers 2. Also wir reden über das, was Gott Tolles getan hat in meinem Leben. Wir reden über das, was Gott über die Bibel auch festgelegt, wo wir sagen, Gott, das bist du, du bist der Herrliche, du hast diese Erde geschaffen, du tust Wunder, du hast da in meinem Leben eingegriffen. Und das sind immer wieder die Dinge, wo wir auch anfangen, wenn wir in die Gegenwart Gottes gehen, dass wir mit Dank in sein Tor hineingehen, dass wir mit Dank in den Vorhof hineingehen. Und Dank hilft auch, von uns selbst wegzusehen, auf das zu schauen, was Gott tut. Und es gibt so viele Dinge, wofür wir danken können. So viele Kleinigkeiten auch, die wir vielleicht als selbstverständlich erachten, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir in der Regel genug zu essen haben, dass wir versorgt sind, dass Freunde da sind, für die Kinder, die Gott uns anvertraut, für Beziehungen, für Partnerschaft. So ganz, ganz viele Dinge, die da sind, für die Schöpfung und dass wir in einem Land leben, wo noch relativ Freiheit da ist. Und also es gibt ganz, ganz viele Gründe, wo wir Gott danken können. Lobpreis ist aber manchmal auch eine Glaubenshandlung, weil Lobpreis leugnet nicht negative Umstände, sondern Lobpreis verkündigt, dass Gott treu und vertrauenswürdig ist, eben ohne Rücksicht auf die Situation. Und da wird es oft schwer, sozusagen, wenn Umstände schwierig sind, wenn unsere Gefühle vielleicht sagen, oh, ich habe jetzt zu allem Lust, es ist leichter, mich vor den Fernseher zu setzen, als irgendwie auf Gott zu schauen. Ich spüre das manchmal so richtig, wie dann mein Herz innerlich sagt, oh nee, ist einfach auf die Couch setzen, Fernseher anmacht, ist jetzt viel einfacher, als irgendwie zu Gott zu gehen. Da braucht es so einen Glaubensschritt, da muss ich wirklich meiner Seele, so wie David seiner Seele befiehlt, sagen, lobe den Herrn meiner Seele. Und das ist manchmal, weh, diesen Schritt zu gehen im Glauben. Und wenn die Umstände vielleicht noch schwierig sind, wo man gar nicht nach Loben sich fühlt und sich vielleicht von Gott im Stich gelassen fühlt oder das Gefühl hat, Gott ist nicht in der Nähe, Gott ist nicht da, Gott ist nicht spürbar, dann trotzdem zu sagen, Gott, du bist treu. Und dann ganz bewusst an die Dinge sich zu erinnern, die Gott in meinem Leben schon getan hat. Auch wenn vielleicht im Moment Gott scheinbar nicht einzugreifen scheint. Aber dann zu sagen, Gott, du bist treu. Und das ist, was Gott in seinem Volk immer wieder auch lehrt, dass sie immer wieder dankbar sein sollen und erzählen sollen von dem Auszug aus Ägypten, dass sie erzählen sollen von ihren Vätern, was Gott im Abraham getan hat. Und das ist ja das, was Gott sagt, dass wir sagen, wir sind gesegnet im Abraham, in Isaak, in Jakob, an das sich zu erinnern, was Gott getan hat in der Bibel oder im eigenen Leben. Was heißt nun Anbetung? Gibt es ein Zitat von einem Eddie Hyatt. Jemand sagte einmal, dass wir, wenn wir beten, mit unseren Nöten beschäftigt sind. Wenn wir preisen, Lobpreisen und Dank sagen, sind wir mit unseren Segnungen beschäftigt. Aber wenn wir anbeten, sind wir nur mit ihm, mit Gott beschäftigt. Und das ist dieser Unterschied zwischen Lobpreis, zwischen Dank und zwischen Anbetung. Da sind wir nicht mehr mit uns selbst beschäftigt. Und Anbetung ist nicht dazu da, zu gucken, was brauchen die Menschen, sondern Anbetung ist dazu da, dass wir schauen, was möchte Gott. Und das ist auch der Urbegriff des Begriffes Gottesdienst. Es heißt nicht Menschendienst, sondern es heißt Gottesdienst. Der Gottesdienst ist als erstes dazu da, dass wir Gott dienen. Aber Gott in seiner Güte dient auch gleichzeitig uns und kennt das, was wir brauchen, kennt das, wo es wichtig ist, dass wir auch satt werden. Aber dass wir lernen, mehr und mehr da hineinzukommen, sagen, Gott, was ist auf deinem Herzen? Was ist auf deinem Herzen heute Morgen? Was ist dir wichtig? Was sind deine Wünsche? Was ist deine Sehnsucht? Was ist das, was dein Herz vielleicht jetzt in dem Moment schwer macht? Und was ich beten soll, weil dir das wichtig ist, das zu beten und nicht eben dieses Denken von, oh, ich hätte gern da eine Berührung oder ich hätte gern da etwas, sondern es ist das zu schauen, was hat Gott. Vorhin, ich weiß nicht, ob ihr das wahrgenommen habt, fand ich, das war wie ein prophetisches Bild, der Sohn vom Detlef, Detlef ist nach vorne gegangen, der gleich Papa wollte gleich mit, sein Bedürfnis beim Papa zu sein, sein Bedürfnis nah beim Papa zu sein, das ist genau das, was Anbetung zeigt, nämlich das Bedürfnis, ich will einfach bei Papa sein. Ob er da vorne ist, ob ich auf seinem Schoß sitze, nein, ich will bei Papa sein. Und es war richtig schwer für ihn, das auszuhalten, dass er nicht beim Papa sein durfte. So, und das ist genau das Bedürfnis, was Gott auch in unser Herz hineinlegt. Und dieses Bedürfnis Gottes ist noch so viel größer als mein Bedürfnis, in seiner Nähe zu sein, ist dieses Bedürfnis von Gott, mit mir zusammen zu sein. Das ist das, wonach Gott sich sehnt. Anbetung bedeutet, Gott zu dienen. Anbetung ist für Gott. Anbetung ist nicht für Menschen, sie ist für Gott. Und ich bleibe eben nicht bei meinen Bedürfnissen, sondern ich schaue darauf, wer Gott selbst ist, dass er der Große, ich bin, der ich bin. So, und das Wort im Englischen, Anbetung, heißt der Worship. Das kommt von dem Altenglischen worth, also wertvoll sein. Und das ist wieder das, was eben auch in diesem Gleich oder in der Begebenheit von der Maria zu Jesus sichtbar wird, dass sie sagt, sie gibt das Wertvollste, was sie hat für Jesus. Und da ist wieder die Frage, wie wertvoll ist Gott für uns? Wie wertvoll ist Gott für mich im Alltag? Wie viel Zeit investiere ich auch, um mit Gott Zeit zu verbringen? Wir geben ja in der Regel 10% unseres Einkommens in Gottes Kornkammer. Wer ist bereit, 10% eines Tages an Gott abzugeben, was 2,4 Stunden wäre? Irgendwo sagen, okay, ich suche extra diese Zeit, weil Gott ist es würdig anzubeten. Ihr kennt vielleicht den Johannes Hartl, der in Augsburg so ein Gebetshaus hat, der sagt, wenn immer Leute ihn fragen, wieso 24 Stunden Gott anbeten, antwortet immer, ja, wenn der Tag 25 Stunden hätten, würden wir ihn 25 Stunden anbeten, weil es eben Gott wert ist, rund um die Uhr angebetet zu werden. Dass der Lobpreis aufsteigt rund um die Uhr, seine Herrlichkeit und dass wir uns in dieses größere Bild hineinklinken dürfen, dass nämlich die Heiligen und die Ältesten jetzt im Himmel immer noch heilig, heilig, heilig rufen und singen, während wir jetzt hier unten sitzen. Und dass, wenn wir nachher in die Anbetung gehen, wir uns mit denen, die im Himmel Gott anbeten, uns einklinken dürfen und mit denen, die jetzt zeitgleich Gott anbeten, einklinken dürfen in diesen Ruf, dass Gott heilig ist. Und Gott hat uns auch das aufs Herz gelegt, in Frankfurt rund um die Uhr anzubeten. Und wir haben jetzt einen Raum angemietet als Gemeinde, der jetzt aber nicht nur für uns als Gemeinde sein soll, sondern ein Raum des Gebetes für die Stadt, wo rund um die Uhr Gott angebetet wird, wo man alleine kommen kann im Alltag, so nach diesem klösterlichen Modell, ora et labora. Und gerade in der beschäftigten Stadt Frankfurt sagen, ich nutze meine Mittagspause oder ich nutze Zeiten, wo ich sage, ich suche bewusst seine Gegenwart, entweder alleine oder mit anderen. So, und der Traum Gottes ist, dass das geschieht rund um die Uhr, rund um die Uhr. Und Gott hat uns als Gemeinden so viele schöne Räume gegeben, die oft ja leider während der Woche gar nicht so dolle genutzt werden, wo Möglichkeit ist, seine Gegenwart zu suchen. Unsere Prioritäten zeigen, auf was wir wirklich Wert legen. Aber eben aus einem liebenden Herzen heraus. Maria hat sich nicht verpflichtet gefühlt oder Jesus hat gesagt, also wenn du mir zeigen willst, dass du mich irgendwie lieb hast, dann verkauf eben dein wertvolles Öl und salbe mich, sondern das kam aus ihrem liebenden Herzen heraus. Sie hat irgendwas gesucht, wie sie ausdrücken konnte aus ihrem Herzen, wie kann ich meine Liebe zu Jesus ausdrücken, und so hat sie eben dieses Öl genommen und Jesus angebetet. Und unsere erste Berufung ist es, König und Priester zu sein, Anbeter in Geist und in Wahrheit zu sein. Und Gott hat uns geschaffen. Und Gott sucht in allererster Linie, und das fordert vielleicht auch heraus, nicht die Anbetung an sich, sondern er sucht den Anbeter, die Person, die hinter der Anbetung steht. Das ist das. Und dann drücken wir aus, was unser Herz empfindet. Und Gott hat uns geschaffen mit Körper, Seele und Geist. Und das ist so wie die Dreieinigkeit, auch wieder drei Elemente in uns, die alle Gott anbeten. Uns fällt es vielleicht leicht, im Geist anzubeten, weil wir wissen, okay, sonntags morgens, das ist eben die Geistzeit und wir beten an dem Geist, aber Gott sagt auch mit Körper und mit unserer Seele anbeten. Und es gibt viele Bibelstellen, wo es eben heißt, klatscht in die Hände. Oder der Daniel hatte eine Begegnung und ist einfach zu Boden gefallen, weil die Gegenwart und die Kraft Gottes so stark war, dass er gesagt hat, oh, er hat das Gefühl gehabt, sein Körper hält das nicht aus, diese Begegnung mit Gott. Und er war dann schwach und brauchte ein paar Tage Erholung von dieser Berührung. Aber er ist auf den Boden gefallen, um Gott anzubeten. Also der Körper, manchmal, wenn unsere Seele so nicht anbeten kann, wenn wir bewusst sagen, ich preise ihn und hebe meine Hände, dann ist das wie ein Glaubensakt und plötzlich kann auch unser Geist mit anbeten oder unsere Seele kann mit anbeten. Aber genauso wichtig ist, dass wir auch mit unserer Seele, mit unserem Herzen, auch mit Gefühl anbeten dürfen. Dass es eben nicht nur etwas Vergeistliches ist, sondern dass wir eben spüren von Gott einmal, dass er uns liebt, aber dass wir auch mit unserem Herzen ihm unsere Liebe ausdrücken dürfen. Wenn ihr euch noch erinnert an die Weltmeisterschaft, an das Endspiel und wie lange es leider gedauert hat, bis das erste Tor gefallen ist und wie dann bei den meisten jedenfalls die Emotionen herausgeplatzt sind und da hat keiner gesagt, oh, ich guck mal, macht der das auch oder darf ich das jetzt überhaupt? Nee, da sind einfach die Emotionen sind durch mit uns durchgegangen, als das 1-0 dann gefallen ist für die Deutschen. Und genauso dürfen wir auch mal unkontrolliert verrückt, emotional für Gott sein, weil Gott ist es wert, noch viel mehr als so eine Weltmeisterschaft angebetet zu werden, aus dem Rahmen heraus, den wir vielleicht gewohnt sind. Und Anbetung ist auch wichtig, ist eben nicht nur Lobpreis und Musik, sondern Musik, in Anführungszeichen, ist ein Transportmittel für die Anbetung. Es ist wichtig, dass wir auch lernen, anzubeten im Alltag. Eben dieses ständig mit Gott verbunden zu sein, immer wieder zu sagen, okay Gott, du bist da. Und das ist schon eine Anbetung, sagen, Gott, du bist jetzt da, in diesem Moment, in dieser Sekunde. Und zu lernen, es gibt jemanden, wie den kennt ihr vielleicht auch, den Arne Elsen, der da extra Uhren entwickelt hat, 10 Minuten, alle 10 Minuten klingeln die, damit er irgendwie betet. Das hat mich dann irgendwie dann doch ein bisschen gestresst. dass mein Handy dann dauernd gebrummt hat oder wie auch immer. Und dann habe ich ein paar Tage lang diese 10-Minuten-Takte da eingegeben. Gut, war ein bisschen viel Arbeit, aber eigentlich hat es mich gestresst. Und dann habe ich wirklich gebeten, den Heiligen Geist, dass er mich immer wieder erinnert, dieses innezuhalten im Alltag. Nicht nur diese gesonderten Zeiten, wo man sagt, okay Gott, jetzt nehme ich mir eine halbe Stunde noch mal Zeit in deiner Gegenwart. Oder von Smith Wigglesworth wird es gesagt, er hat es nicht ausgehalten, eine Viertelstunde war das längste, sozusagen, bevor er nicht wieder in der Bibel gelesen hat. So. Also immer wieder dieses Ausgerichtetsein auf Gott. Und es heißt, der David beschreibt das, dieses Tag und Nacht über Gott nachzudenken. Und man kann sich fragen, wie geht das denn? Geht das denn überhaupt? Oder ist das einfach eine völlige Überforderung? Aber ich vermute, bei euch ist es so wie bei mir. Wenn man mit irgendwas beschäftigt ist, dann rotiert das so im Hinterkopf. Man arbeitet zwar oder man macht dieses und jenes, aber im Hinterkopf rotiert sozusagen, da gehen die Gedanken so auf Wanderschaft und man kann das fast, das geht automatisch. Natürlich leichter beim Bügeln oder bei irgendwas Handwerklichen, was man vielleicht tut oder bei Gartenarbeit oder spazieren gehen. Aber selbst wenn mich was beschäftigt und umtreibt, dann dreht sich das ständig in meinem Hinterkopf. Und das ist, das können wir lernen, auch mit Gott, dass wir anfangen, Bibelverse, dass wir anfangen, die Dinge, die uns wichtig sind, immer wieder vor Gott zu drehen. Dass ich nicht, wenn ein Autofahrer langsam vor mir fährt, mich dann aufrege, sondern immer wieder sage, okay Gott, der fährt zwar langsam, aber ich schaue auf dich. Ich schaue auf dich und ich denke über dich nach und reg mich dann nicht wieder 10 Minuten, beschäftige mich mit irgendwelchen Sachen, die bringen der Ewigkeit überhaupt nichts, sondern dann zu sagen, Gott, okay, ich schaue auf dich und das ist ein Training und das wird irgendwann zur Gewohnheit und mein Wunschtraum ist eben, dass nachts mein Geist über Gott nachdenkt. Und manchmal passiert es auch, so wie wenn, keine Ahnung, wir irgendeinen Film gucken und dann ins Bett gehen, der Film auch noch im Schlaf, so wir den Film verarbeiten. Und wenn wir uns viel mit Gott beschäftigen, wird es nachts unseren Geist beschäftigen. Und so bitte ich Gott manchmal über meinen Verstand hinaus zu sagen, so wie es in der Bibel heißt, dass der Geist Gottes meinen Geist lehrt, wer Gott ist. Und das merkt vielleicht mein Verstand gar nicht, aber dass Gott meinen Geist lehrt und dass etwas Neues in mir aufwächst, was Gottes Größe sieht. Oder wie es im Epheser heißt, dass er uns, dass der Geist der Offenbarung und der Erkenntnis ausgegossen ist, dass wir Gott in ihm selbst erkennen. Dass wir darum bitten dürfen, dass wir mehr von Gott erkennen. Und das tue ich immer, dass ich sage, Gott, ich brauche, Heiliger Geist, ich brauche dich, dass ich dich anbeten kann, dass ich auf dich schauen kann. Ich habe ein schönes Bild eben, oder Anbetung geschieht in unserem Herzen. Und ich kenne die auch wahrscheinlich, man ist im Gottesdienst und singt vielleicht die Lieder mit, aber die Gedanken sind ganz woanders. Die sind vielleicht gar nicht bei Gott in dem Moment. Die denken drüber nach, ach, was kommt Montag, da muss ich das noch erledigen. Oder man denkt über die vergangene Woche nach, oder man denkt über sich selbst nach. Und das Herz ist vielleicht gar nicht in der Anbetung mit dabei. Aber dass wir lernen, wenn wir anbeten, ganz bewusst auf die Texte zu hören, ganz bewusst unsere Aufmerksamkeit auf Jesus zu stellen. Anbetung ist auch nicht eine Art von Musik. Manchmal sagen wir vielleicht, oh, wenn da mein Lieblingslied kommt, dann kann ich richtig anbeten. Im Endeffekt ist es eine Lüge. So, ich habe ganz intensive Zeit mit Gott auch mal in Frankreich erlebt, in so einer katholischen Gemeinde dort. Ganz anderer Stil, als ich gewohnt bin, aber ich merke, Gottes Präsenz ist da. Also es hat nichts mit Stil zu tun, es hat nichts mit Musikgeschmack zu tun. Und ganz oft lassen wir uns unbewusst von solchen Dingern ablenken und sagen, oh, der Lobpreis, das war heute nicht so mein Ding oder war eben mein Ding, weil die Lieder, meine Lieblingslieder gespielt worden sind. Aber das ist mehr als, Anbetung ist mehr als unser Lieblingsstil. Und es ist wichtig, dass wir lernen, uns nicht von Stilfragen abhalten zu lassen, in die Anbetung Gottes hineinzukommen. Genauso habe ich gemerkt, dass ich eine Weile mal keine Lobpreis-CDs mir aufgelegt habe, weil die haben mich dann in schon eine bestimmte Richtung manchmal gezogen, anzubeten, wo ich gesagt habe, okay Gott, ich bin jetzt einfach still und ich lerne, in der Stille Gott anzubeten. Selber zu hören, Heiliger Geist, was ist auf deinem Herzen? Und nicht eine Vorgabe sozusagen von Liedern zu haben, die mich so oder so anbeten lassen. Und das ist wichtig, dass wir merken, und das war wie so ein Erkenntnis, die ich am Ende des letzten Jahres hatte, eine Bibelstelle, die jeder kennt, dass durch den Glauben Jesus in meinem Herzen wohnt. Und ich habe das plötzlich wirklich richtig gesehen. Gesehen habe ich gesagt, ich schaue auf mein Herz und in meinem Herz sitzt Jesus. Und er sitzt da an einem Tisch, so wie im Psalm 23 beschrieben, mit mir zusammen, deckt den Tisch und ich schaue, dass Jesus in mir bereits da ist. Und manchmal haben wir so eine Tendenz, dass wir irgendwie suchen und denken, oh, Gott ist vielleicht da oder Gott ist in der Veranstaltung oder Gott ist da zu erleben. Aber als erstes begegnet uns Gott in mir, in uns selbst, weil wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Und wenn wir uns dessen noch stärker bewusst sind, dann kommen sozusagen jeder einzelne Begegnungsort Gottes, kommen wir dann zusammen im Gottesdienst und das multipliziert sich und wir sind vorbereitet, weil der Jesus in mir begegnet dem Jesus in der Claudi oder im Detlef. Und das ist dann ein Fest der Anbetung in der unterschiedlichen Art, wie wir auch sind. Aber zu sehen, und deswegen ist es so wichtig, denn auch selber zu schauen, und das ist sozusagen etwas Kontemplatives, dieses sich selber zu spüren und zu sehen, Jesus ist in mir schon da. Jesus ist da. Und dann diesen Blick auf ihn zu richten. Eben die Wahrheit, Jesus in mir und wir in Jesus. Anbetung ist auch, dass wir in Übereinstimmung sind mit dem, was Gott sagt. Und dass wir wissen, dass wir uns ganz Gott nahen dürfen. Anbetung ist eben ein Lebensstil, in besonderen Zeiten, wo wir mit Gott zusammen sind, aber eben, dass wir innerlich immer wieder mit dem übereinstimmen, was Gott sagt. Und eben nicht auf Gefühle, also wir müssen die Gefühle nicht verleugnen, das ist wichtig. Und David macht das ja in der perfekten Weise. Er spürt seine Angst in seiner Seele, sagt, aber Gott, ich weiß, du bist da. Er spürt die Verlassenheit und sagt, aber Vater und Mutter haben mich vielleicht verlassen, aber Gott, du verlässt mich nicht. Wir müssen nicht unsere Gefühle verleugnen, aber wichtig ist, dass wir nicht bei diesen Gefühlen stehen bleiben, sondern sagen, Gott, da ist diese Ängstlichkeit oder da ist jetzt Sorge um die Kinder, da ist jetzt Angst um finanzielle Versorgung vielleicht oder Sorge, ist ein Job für mich da oder gewisse Dinge, die uns... Aber zu sagen, Gott, aber du bist treu, du bist treu, du bist treu. Und so wie dieses Lied auch Mittelpunkt zu sagen, Gott ist da in meiner Stärke und Gott ist da in meiner Schwachheit. Gott ist da, wenn ich gesund bin und Gott ist da, wenn ich krank bin. Bewusst zu wissen, dass ich mit ihm übereinstimme. Und Josua hat gelernt, und so heißt es in 2. Mose 33, Vers 11, sein Diener Josua aber, der Sohn des Nuns, ein junger Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Also Josua hat diese Zeit immer wieder genommen, in das Zelt der Begegnung hineinzugehen und war einfach da. Jeder weiß, oder ich denke, ihr wisst, Moses war vorher da und dann war die Wolkensäule da oder die Feuersäule. Man hat gesehen, Gottes Gegenwart ist da. Und viele von den anderen Israeliten haben das von ferne beobachtet, sind in ihren Zelten geblieben. Aber der Josua hat gesagt, oh, diese Gegenwart Gottes, die ist mir so wichtig, die ist mir so wertvoll. Ich suche diese Nähe, so wie der Sohn vom Detlef, diese Nähe zu seinem Papa. Ich suche diese Nähe und setze mich da einfach in diese Gegenwart. Und das hat ihn vorbereitet für seine späteren Leitungsaufgaben. Und das, was wir anschauen, in das werden wir hineinverwandelt. Und einfach in der Gegenwart Gottes zu sein, in unterschiedlichen Möglichkeiten. Wie gesagt, und Lobpreis ist oder Anbetung ist nicht nur etwas für Sänger oder Musiker, sondern für jeden Einzelnen, dass man sich selber auch diese Formen sucht, wie wir Gott anbeten können. In der Stille, die Möglichkeiten des Hinausgehen, des Spazierengehen, in der Schöpfung seine Herrlichkeit zu sehen. Ich merke auch, wie Gott mich berührt, wenn ich ein gutes geistliches Buch lese, wieso seine Gegenwart da ist und dann Gebete, wo ich sage, oh, genau das ist es, Gott, was in mir kommt, also so der sogenannte intellektuelle Zugang zu Gott auch. Aber auch das zu spüren, dass auch Arbeiten, also mit Gott zusammen arbeiten, auch etwas Erfüllendes ist, was ein Akt der Anbetung ist. Und Gott sagt, wir sollen alles tun als einen Gottesdienst. Und das versuche ich mir bewusst vorzustellen, sagen, okay, nicht nur Sonntagsgottesdienst, sondern Gott sagt, Montag, ich gehe auf die Arbeit, das soll wie ein Gottesdienst sein. Es soll zu deiner Ehre dienen, es soll zu deiner Anbetung dienen, in deine Gegenwart hineinzugehen. Oder macht es mal für euch, das Alphabet durchzugehen und für jeden Buchstaben des Alphabets ein beschreibendes Adjektiv zu Gott zu finden. Also euch oder ganz bewusst natürlich Bibelstellen zu suchen, wo es um die Größe Gottes geht. Offenbarung eignet sich natürlich hervorragend dafür, diese Bilder, die da gebraucht werden, die die Größe Gottes beschreiben, oder eben auch dieser Bibelvers aus Jesaja 2 mit heilig, heilig ist der Herr, oder etwas später Jesaja 9. Also ganz die vielen Bibelstellen hilft es, dass wir das ausbeten, was wir lesen über die Größe Gottes. Und ich lese jetzt mal diese Offenbarung 4 Stelle nochmal vor. Nach diesen sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel, und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach: Komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Sogleich war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sarder. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, von Ansehen gleich einem Smaragd. Und rings um den Thron sah ich 24 Throne, und auf dem Thron saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner, und sieben Feuerflacken brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall, und mitten des Thrones und rings um den Thron vier lebendige Wesen voller Augen vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen, das zweite gleich einem jungen Stier, das dritte wie des einen Menschen, und das vierte wie einem gleich einem fliegenden Adler. Und die vier lebenden Wesen hatten eines wie das andere je sechs Flügel und sind ringsherum und inwendig voller Augen. Und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen: Heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der war und der ist und der da kommt. Und dass wir dieser Bibelstelle ganz bewusst in die Anbetung hineingehen. Ich habe letztens noch ein schönes Bild gelesen, und Anbetung ist so, wie wenn man vornehm essen geht auch. Jesus bestellt das Menü für uns, und er weiß auch, was wir bedürfen. Und der Lobpreisleiter, der Anbetungsleiter ist der Kellner. Der darf nicht zu sehr im Vordergrund sein, aber ein guter Kellner sieht sofort auch, was man vielleicht braucht, und ist ganz dezent und bedient die anderen auch mit dem, was sozusagen Jesus auf seinem Menüplan hat, aber steht nicht im Fokus, sondern Jesus steht im Fokus. Der Vater steht im Fokus. Und dass ihr ganz bewusst diesen Bibelabschnitt aus der Offenbarung 4 jetzt habt, weil das geschieht jetzt im geistlichen Raum, während wir anbeten, geschieht das, dass genau diese Wesen Jesus zurufen: Heilig, heilig, heilig. Hineinführst, Vater, in deine Heiligkeit, zu erkennen, dass du der Heilige und der große Gott bist. Wir nehmen alles in uns gefangen, was sich um uns selbst dreht, unsere Gefühle und unseren Geschmäcker. Wir wollen jetzt nur noch dich sehen, Vater, nur noch dich sehen, Jesus, in deiner Größe, in deiner Heiligkeit, in deiner Kraft, in deiner Souveränität. Leite du uns, Heiliger Geist, dass wir dich preisen, Herr, egal ob wir dich sehen, ob wir dich spüren, wir loben dich, wir preisen dich, wir erheben dich. Jeder in seinem Herzen Gott ausdrückt, dass er sich nach Jesus verzehrt. Machen, singt dazu, oder etwas Freies, was ihr Jesus sagen möchtet, zusammentrommelt, und dass Jesus sagt, dass er alle Gewalten entwaffnet hat und dass die Mächte der Finsternis überwunden sind. Und ich sehe wirklich das Herr Gottes in unser Land hinein marschiert. Und das ist wie so ein kleiner Rhythmus, dieses Rufen Gottes, dieses Sehen Gottes nach den Menschen, die ihn noch nicht kennen. Aber ich spüre, wie da dieser Rhythmus ist, wo Gott sagt: Kommt, 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 kommt in Neuansbacher, kommt in die Gegenwart Gottes. Gott ist die Quelle für euch. Ich rufe, kommt, kommt hinter Taunus, kommt zum Vater, kommt zum Vater. Und nichts kann euch aufhalten, zum Vater zu kommen. Kommt, kommt, kommt. Spiel weiter, Wolfgang, genau, auch kommt, kommt, kommt. Ich weiß, ein bisschen ungewohnt. Kommt, kommt, kommt zum Vater, kommt, kommt in die Nähe des Vaters, kommt, kommt, trinkt von dem Brunnen, kommt, kommt, hört den Ruf, kommt, kommt zum Thron des Vaters, kommt, kommt zum Thron des Vaters, kommt, kommt, er ruft zu euch, kommt, kommt zum Thron des Vaters, kommt, kommt, zieht zu ihm hinauf, kommt, kommt zum Thron des Vaters, kommt, kommt, zieht hinauf, kommt, kommt zum Thron des Vaters, kommt.
Amen.